Hallo, herzlich willkommen zum Podcast von Stama Austria, dem Dachverband der österreichischen Stadtmarketingorganisationen. Wir treffen uns mehrmals im Jahr zum Praxistagen, zum Kompetenzaustausch und Wissenstransfer. Hier treffen wir immer wieder Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen Handlungsfeldern, um uns weiterzuentwickeln, auszutauschen und die Entwicklung der Städte zu diskutieren. Heute zu Gast Patricia Albert, die Geschäftsführerin der staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg. Zuvor leitete sie das Welterbezentrum Bamberg. Rund eine Dekade lang war sie bei der UNESCO tätig, im Asien-Pazifik-Büro in Bangkok sowie im Welterbezentrum im Hauptquartier in Paris. Herzlich willkommen, Frau Albert.
Hallo, Frau Horni, schön hier zu sein.
Dankeschön. Frau Albert, welchen Kontakt oder welchen Konnex haben Sie denn zu Österreich?
Mehrfach habe ich schon Kontakte zu Österreich, einerseits über die UNESCO. Als ich im Hauptquartier in Paris war, war ich zuständig für die Welterbestätten, die bereits eingeschrieben sind in Westeuropa, Nordamerika. Und da war auch Österreich dabei. Ich war zum Beispiel bei der Reactive Monitoring Mission nach Wien mit dem Hochhausgebäude beteiligt.
Das ist ja ein sehr kontroversielles Thema,
immer noch.
Das führt mich zu der Frage, die unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht auch bewegt. Was sind denn diese Kriterien, die etwas zu einem Welterbe machen? Was sind die Kriterien für die Aufnahme?
Um Welterbe zu werden, muss ich einen sogenannten Outstanding Universal Value haben, einen außergewöhnlichen universellen Wert. Der steht auf drei Beinen. Einerseits hat die UNESCO 10 Kriterien definiert, 6 für Kulturgüter, 4 für Naturgüter. Das reicht von ein Meisterwerk menschlicher Schöpfungskraft zu sein, wie zum Beispiel das Opernhaus in Sydney oder einen kulturgeschichtlichen Meilenstein zu repräsentieren. Zum Beispiel die Darjeeling-Eisenbahn in Indien, die durch diese neuen Transportwege dann den Teeanbau auf eine ganz andere Ebene gehoben hat. Der zweite Strang ist die Authentizität, die Integrität. Der Ort muss Originalsubstanz haben und gut erhalten sein. Und drittens braucht er ein Managementsystem. Das kann in indigenen Gesellschaften ein mündliches Managementsystem sein, das mündlich überliefert ist. In unseren Breitengraden ist das meistens ein detailliert ausgearbeiteter Plan, wer ist wofür zuständig, was nimmt man sich für die Zukunft vor an Aktivitäten rund ums Welterbe, aber auch eine Attributkartierung, woran macht sich der Welterbetitel vor Ort fest. Und mit welchen Risiken rechnet man und wie kann man darauf eingehen? Plus natürlich die gesetzlichen Rahmenwerke, die der eigentliche Schutz sind. Weil mit dem UNESCO-Titel kommt kein neuer Schutzmantel dazu in dem Sinne, sondern die Voraussetzung ist, dass bereits ein rechtlicher Schutz vor Ort besteht.
Das heißt aber im Klartext, um das da nochmal hinten nachzufragen, es ist eigentlich eine Selbstauferlegung der Städte und Orte. Es ist nicht etwas, was irgendwie geflogen kommt, sondern die Städte und Orte sagen, wir wollen uns diesem Erbe annehmen, wir wollen Schutzmechanismen entwickeln und diese Maßnahmen legt man dann quasi der UNESCO vor und sagt, das haben wir uns vorgenommen, damit wir das erhalten können. Und dann kann es sein, dass man diesen Titel, dieses Gütezeichen bekommt.
Genau, das geht von der nationalen Regierung aus. Die erstellt eine Tentativliste von Orten, die sie gerne eingeschrieben sähe. Und pro Jahr darf eine Regierung 2 Nominierungen ins Rennen schicken, maximal bei der UNESCO, und muss bis dorthin dann auch einen umfassenden Plan, ein Dossier ausarbeiten mit einer vergleichenden Analyse, warum ist mein Ort bedeutsamer als andere, mit eben diesem Managementplan, mit Kartierungen, mit Fotografien, mit umfänglichen Beschreibungen. Und dann entscheidet das UNESCO-Welterbekomitee, das sich einmal im Jahr trifft, mit 21 Vertretern, die immer rotieren, ob ein Ort eingeschrieben wird oder nicht, basierend in den meisten Fällen auf der Empfehlung des entsprechenden Fachgremiums. Das ist einmal die IUCN für Naturerbestätten und einmal ICOMOS, der Internationale Denkmalrat für Kulturerbestätten. Und dann gibt es noch diese gemischten Formate. Das sind Kulturlandschaften, zum Beispiel Teeanbaulandschaften, Weinanbaulandschaften, wo Kultur- und Naturwerte aufeinandertreffen.
Für Österreich würde das bedeuten, dass Österreich rein theoretisch jedes Jahr 2 Anträge stellen könnte, dürfte.
Genau, also Österreich hat eine Tentativliste und aus der speisen sich diese Anträge. Und wenn Österreich extrem ambitioniert wäre und natürlich auch genügend Ressourcen bereitstellen würde, dann könnte Österreich jedes Jahr 2 Anträge stellen, vorausgesetzt, es gibt auch genügend Orte mit diesem außergewöhnlichen universellen Wert. Mhm. Aber es ist nicht so, dass die UNESCO rumreißt und sagt, oh, hier ist es schön, das sollten wir auf die Welterbeliste holen.
Wie kommt man dann auf diese Tentativliste, indem man es quasi einbringt?
Die Lokalpolitik tritt da in der Regel auf die Nationalregierung zu und die hat dann immer für mehrere Jahre so eine Tentativliste, die dann, wenn die abgearbeitet ist, aufgestellt wird und dann geht es wieder von vorne los.
Ah, interessant. Aus der anderen Sicht, aus der Sicht der Stadt, des Ortes, was bedeutet das für eine Stadt oder für einen Ort, dann am Ende des Tages auf dieser UNESCO-Liste zu stehen?
Die meisten wollen ja diesen Welterbetitel haben, weil sie touristische Ambitionen haben. Die Welterbeliste wird meistens so als Tourismusinstrument verstanden. Das ist sie aber gar nicht. Die Ursprünge liegen ja in den 1960er Jahren, als mit dem Bau des Aswan-Staudamms die Tempel von Abu Simbel gefährdet waren. Und das war das erste Mal, dass die UNESCO gesehen hat, das geht nicht, das sind Orte von so großem Wert für die gesamte Menschheit, da müssen wir was tun, die können wir nicht überfluten lassen. Und dann gab es eine Kampagne, bei der die UNESCO 80 Millionen Dollar zusammengesammelt hat, Experten zusammengetrommelt hat und dann wurde mit diesem Geld wurden die Tempel abgetragen und im Landesinneren wieder errichtet, sodass sie heute noch besuchbar sind. Und der Aswan-Staudamm wurde gebaut, das Tal wurde überflutet. Das heißt, wenn ich touristische Ambitionen habe, dann sollte ich mir sehr bewusst sein, dass das Ganze sehr engmaschig begleitet wird. Also ich kriege kein Geld von der UNESCO. Ich bin jedoch Mitglied eines internationalen Netzwerks. Welterbestätten haben ja oftmals ähnliche Probleme. Das heißt, ich kann auf die Kollegen zutreten, ich kann auf die UNESCO zutreten und sagen, wie schaut es denn aus mit Windrädern oder mit Klimawandel? Könnt ihr mich da mit jemandem in Kontakt bringen, wie anderswo diese Themen angegangen werden? Das ist sehr, sehr hilfreich. Dann für die Bevölkerung ist es natürlich ein Identifikationsfaktor. Die Menschen sind unglaublich stolz auf ihr Welterbe. Es ist ein Lernort. In diesen alten Steinen, in alten Landschaften steckt ja auch unheimlich viel Wissen darüber, wie Menschen früher gelebt, gearbeitet, gefeiert, geliebt haben. Und das ist dann auch die Anforderung, das lesbar zu machen, das herauszuarbeiten. Die Welterbekonvention sagt ja, wer sie unterzeichnet, ist verpflichtet, die Orte, die eingeschrieben werden, zu schützen, zu erhalten, zu vermitteln und unversehrt an die nächsten Generationen weiterzugeben. Aber Hauptgedanke ist immer, Welterbekonvention ist ein Instrument der Völkerverständigung, der internationalen Zusammenarbeit.
Das finde ich einen wahnsinnig spannenden Aspekt, diesen Austausch mit anderen Welterbestätten, weil wir ja vor großen Herausforderungen stehen, gerade was den Klima, die Veränderung des Klimas anbelangt. Da geht es dann um Dämmung, wie dämmt man quasi Bauten aus dem Mittelalter, wie führt man sie auch in ihrer Bausubstanz in diese doch sehr schwierige Zukunft. Und das bringt mich zu der Frage, es gibt ja immer wieder die Situation, dass quasi im Welterbe, in einer Stadt zum Beispiel, ein Neubau, ein Erschließungsbau, ein Ergänzungsbau aus irgendeiner Funktion heraus notwendig ist. Also mir fällt da jetzt gerade ein, der Zubau der Stiftung Mozarteum in Salzburg, um die beiden Gebäudeteile miteinander zu verbinden. Und davor fürchten sich ja immer viele, wenn es im Welterbe heißt, zu bauen, dass man dann ewig planen muss, hohe Kosten hat. Gibt es da quasi eine Lösung, dass man sagt, wie geht man es an, wenn man, wie kann man diese Angst nehmen, dass man im historischen, in der historischen Substanz nicht umbauen kann?
Diese Angst ist nur zum Teil begründet. Also mit dem Welterbetitel ist es nicht so, dass eine Glasglocke über den ganzen Ort kommt und nichts mehr darf sich verändern. Ganz im Gegenteil. Aber wenn sich was verändert, dann hat man keine Souveränität mehr zu sagen, wir machen das jetzt einfach so. Das haben wir in Dresden gesehen. Ja. Das ist von der Liste geflogen, weil dort nicht abgestimmt wurde. Wenn ich eine größere Entwicklung habe, die den außergewöhnlichen universellen Wert meiner Städte bedrohen könnte, muss ich das mit Paris abstimmen, bevor irgendeine Entscheidung getroffen wird. Das heißt aber, ich muss erstens meinen außergewöhnlichen universellen Wert gut kennen. Ist das jetzt nur ein Gebäude oder ist das ein ganzes Ensemble, das mit dem Umfeld korrespondiert. Also dazu brauche ich auch eine gut ausgearbeitete Bewerbung, dass das einfach klar definiert ist. Und dann ist natürlich logisch, ich darf das, was geschützt ist, nicht abreißen zugunsten einer neuen Entwicklung. Aber ich darf da, wo Brachen sind, da, wo was entstehen kann, durchaus modern bauen. Ich soll es sogar. Also das Ziel ist nicht, dass alles so aussieht, jetzt im Fall von Klagenfurt, als käme es aus der Renaissance. Also es wird auch eine Ehrlichkeit gefordert, welche Zeitschicht sehe ich denn hier gerade? Also dass man die städtische Entwicklung auch ablesen kann.
Das ist sehr spannend, städtische Entwicklung abzulesen. Das führt mich kurz, ein kleiner Abstecher, zum Welterbe Graz. Also Österreich hat ja nicht so viele Welterbestädte. Und in Graz ist es ja vor allem so, dass diese Dachlandschaft da in besonderem Maße schützenswert ist, also die langgezogenen Dächer. Und da hat ja ein Kaufhaus doch einen entscheidenden Eingriff vorgenommen, wo jetzt die Stadt eigentlich davor steht und nicht so recht weiß, wie sie da jetzt weiter tun soll. Kennen Sie dieses Beispiel in Graz?
Ich denke, ich war schon mal in einem Kaufhaus, aber ja, diese neue Entwicklung kenne ich noch nicht. Okay. Aber vielleicht noch ganz kurz zu Graz. Graz zeigt hier gerade, dass modernes Bauen absolut okay ist im Welterbe, am Welterbe mit dem, wie heißt es, Medienhaus, Kunsthaus?
Genau, das Kunsthaus in Graz, genau. Das ist ein wunderbares Beispiel. Also ich sehe es auch so, dass in Graz sehr viele Beispiele von zeitgenössischer Architektur im Welterbe sehr harmonisch realisiert worden sind. Bei manchen Umbauten merke ich, dass sie da Zeit, also der Betrachtung der Zeit nicht standhalten. Also da hat man es zwar gut gemeint in den 80er Jahren, aber wenn man heute auf diese Umbauten schaut, merkt man, dass sie eher so modernistisch waren. Also da wird es auch sicher wieder einen Rückbau geben. Aber grundsätzlich hat Graz, da gebe ich schon recht, das sehr gut gemacht. Aber vielleicht zu einem anderen Aspekt, weil Sie gesagt haben, der Tourismus ist oft ein Treiber dieser Welterbe-Aktivitäten. Das kann aber auch nach hinten losgehen im Sinne von Massentourismus. Also wir haben es in Hallstatt, wir haben es zum Beispiel in Salzburg. Sie können sicher auch noch andere Beispiele aufzählen, wo das Maß an touristischen Strömen, die ausgelöst werden, für Bewohnerinnen und Bewohner ganz schwierig sind oder werden. Gibt es da Beispiele, wie man damit umgehen kann, positive Beispiele, damit umzugehen? Gibt es Beispiele für Besucherbeschränkungen oder andere Maßnahmen, die Städte setzen, um das Ganze in einem guten Maß zu halten?
Erstmal, es ist kein Automatismus, dass, wenn man Welterbe ist, dann die Besuchermassen kommen. Das wird meistens dann schon auch strategisch, kommunikativ vorbereitet, dass das passiert. Was ich persönlich sehr, sehr wichtig finde, ist, dass man, wenn man Welterbe ist, nicht die Füße hochlegt und sagt, naja, jetzt kennen uns alle, jetzt kommen alle, jetzt muss ich nichts mehr machen. Das kann leicht gefährlich werden, weil dann habe ich keinen Qualitätstourismus, dann habe ich keine Strategie und es kommt so ein bisschen über mich. Und Städte, die da jetzt einen Riegel vorgeschoben haben, Dubrovnik zuallererst zu nennen, dort gibt es ja jetzt tatsächlich Obergrenzen, was die Besucherinnen und Besucher angeht. Aber das ist natürlich nicht bei allen Altstädten möglich. Also wenn ich keine Stadtmauer habe, wenn ich keine Tore habe, wo ich regulieren kann, kann ich nicht sagen, hier dürfen nur so und so viel 1000 Personen pro Tag reinkommen. Bamberg setzt aktuell auf das Thema Digitalisierung. Dort werden im Stadtraum Sensoren angebracht, verbunden mit einer App, wo ich als Gästeführer, wo ich als Einheimischer und auch als Besucher gucken kann, wo ist es denn gerade voller und wo gibt es vielleicht auch interessante Sachen zu entdecken abseits der Haupttouristenroute. Das schafft dann so ein bisschen Entzerrung und Erleichterung für alle Beteiligten.
Das finde ich ein sehr spannendes, also ein spannendes Aspekt mit dem App. Zu Bamberg vielleicht dazu. Es gibt in Bamberg ja das Welterbezentrum, also auch beispielgebend als Zentrum, wo sehr viel Vermittlungsarbeit in Richtung Bevölkerung geleistet wird. Es gibt ja viele Welterbestädte, die dieses Besucherzentrum oder Welterbezentrum nicht haben. Was ist denn aus Ihrer Sicht so wichtig daran, dass man so auch, wenn man eine Welterbestätte ist, dass man auch so ein Begegnungszentrum hat?
Bamberg hat seit 2019, also 26 Jahre nach der Einschreibung auf die UNESCO-Welterbeliste, ein Welterbe-Besuchszentrum, ein Ort, wo erklärt wird, warum sind wir überhaupt Welterbe, was gibt's innerhalb des Welterbes zu entdecken und was bedeutet es auch überhaupt, Welterbe zu sein. Und das wurde anfangs durchaus auch kritisch gesehen, dass die Leute gesagt haben, wieso braucht es denn so einen Ort? Wir haben die wunderschöne historische Altstadt, das ist doch alles, was benötigt wird. Wir müssen da nicht noch extra Geld investieren in so eine Ausstellung. Das hat sich aber inzwischen gezeigt, dass das sehr gut investiertes Geld ist, weil wir beide Gruppen ansprechen. Einerseits Besucherinnen und Besucher und auf der anderen Seite auch die lokale Bevölkerung. Also das ist ganz schön zu sehen, wie da oftmals Schulklassen kommen, die am Wochenende dann wieder mit den Eltern, mit den Großeltern kommen und dann auch an einzelnen Stationen hängen bleiben und zeigen, guck mal, da habe ich deine Oma geheiratet oder hier ist dies und jenes passiert. Also das ist auch so ein generationenverbindender Aspekt und es hebt die Qualität des Tourismus, weil die Leute den Ort besser verstehen, besser wertschätzen und länger bleiben bzw. wiederkommen, weil sie ein viel klareres Bild von den vielen Facetten, den vielen Dimensionen des Welterbes haben und eben nicht mehr denken, ah ja, relativ kleiner Ort, da bin ich in 2 Stunden durch und fahre wieder weiter.
Also könnte auch dieses Welterbezentrum, dieser Begegnungsort eine Maßnahme sein, um auf die vorige Frage nochmal zurückzukommen, die hilft, diese massentouristischen Tendenzen zu steuern, weil wir kennen das jetzt zum Beispiel aus Salzburg zum Beispiel oder auch aus dem Salzkammergut, wo wirklich in kürzester Zeit Busgäste durch das Welterbe durchgehen und wieder zurückgehen und weder sich mit dem Welterbe beschäftigen, also einfach nur durchgehen und wieder in den Bus einsteigen. Also diese Touren Europe in 10 Days, da sind ja sehr viele Welterbestädte dabei. Rothenburg ob der Tauber und die klappern das alles so ab und am Ende des Tages haben sie 10 Stationen besucht, ohne diese Stationen quasi besucht zu haben in Wahrheit. Und so ein, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann könnte so ein Begegnungszentrum da auch hilfreich sein, dass man mit diesen Gästen in den Austausch kommt. Gibt es noch andere Zentren, die beispielgebend sind, außer Bamberg in Europa?
Goslar, Regensburg, Stralsund, also Deutschland hat da in den letzten Jahren sehr stark vorgelegt. In Österreich gibt es, glaube ich, noch überhaupt kein Welterbe-Besuchszentrum.
Also da haben wir ja Nachholbedarf, kommt mir vor, interessant. Also auch Graz oder Wien haben kein solches Zentrum eingerichtet. Das ist doch interessant, dass es in Österreich da Nachholbedarf gibt. Ja. Zur Liste der Welterbestätte. Sie haben in Ihrem Vortrag genannt, dass ja schon mehr als 1000 Orte weltweit auf dieser Weltkulturerbe-Liste stehen.
1157,
eine stattliche Summe. Gibt es da eigentlich noch Chancen für einen Ort, da dazu aufgenommen zu werden? Oder sagt man eher schon, jetzt haben wir schon 1157, es ist jetzt dann bald genug?
Also wenn man diese 1157 auf die ganze Welt umrechnet, ist das so viel nicht. Auch wenn man im Hinterkopf behält, es geht nicht darum, ein besonders prestigebehafteter Ort zu sein, sondern es geht um den Schutz. Es geht darum, Orte zu identifizieren, die für die Menschheit von herausragender Bedeutung sind. Und da gibt es sicherlich noch Luft nach oben. Was wichtig ist, ist, dass man selber mal realistisch schaut, was ist mein außergewöhnlicher universeller Wert und welche Orte gibt es global noch, die einen ähnlichen Wert haben. Also mit Blick auf Klagenfurt wahrscheinlich das Thema Renaissance-Stadt. Mit wem trete ich denn da in den Wettbewerb? Wer ist da schon auf der Liste und was unterscheidet mich von dem jeweiligen Ort? Also das muss man ganz klar herausarbeiten und dann hätte man eine Chance.
Das ist sehr interessant, dass man bei diesem Dossier, bei diesem Einreichpapier auch den Unterschied, das wollte ich einfach nochmal wiederholen, weil es mir so wichtig erscheint, den Unterschied herausarbeiten muss, was die Stadt den Ort von vergleichbaren Orten unterscheidet. Das heißt, man muss zuerst einmal auf die Suche nach den vergleichbaren Orten gehen, um dann quasi herauszuarbeiten, was der Unterschied ist. Also für Klagenfurt ist es wahrscheinlich der See, aber weil Renaissance-Städte gibt es ja mehrere. Also das ist schon eine sehr spannende Herausforderung. Diese Einzigartigkeit, dieses Identitätsstiftende, das Sie immer wieder betonen, also es muss etwas sein, das für die Menschen identitätsstiftend ist, einzigartig ist. Die Frage, die ich mir schon seit vielen, vielen Jahren stelle, ist, es gibt ja Welterbestätte, die zur Gänze wieder aufgebaut sind, also Warschau oder auch Dubrovnik zum Beispiel, die aus unterschiedlichsten Gründen zerstört wurden. Also Warschau war ein Racheakt, soweit ich informiert bin. In Dubrovnik war es der Krieg 1992. Also auch die Brücke von Mostar ist ja in diesem Krieg zerstört worden. Und die wurden dann wieder aufgebaut. Nicht? Als Kunsthistorikerin sehe ich persönlich ja solche Dinge immer ein bisschen kritisch, weil wir ja aus dem Fach kommen, solchen Wiederaufbauten nicht unvoreingenommen gegenüberstehen. So nach dem Motto, was kaputt ist, ist kaputt, ich kann es nicht wieder hervorbringen. Und trotzdem sind diese Städte aber Weltkulturerbe. Warum?
Diese Städte sind ganz, ganz große Ausnahmen und deren außergewöhnlicher universeller Wert macht sich tatsächlich an diesem Wiederaufbau fest und auch an diesem friedensbringenden Signal, was darin steckt, vor allem jetzt bei Mostar.
Also das beruhigt mich jetzt, ehrlich gesagt, weil es ein nachvollziehbarer Grund ist. Also weil es jetzt nicht, man tut nicht so, als wäre es nie zerstört worden.
Nein,
und tut so, als wäre es eh noch das Alte, sondern man geht, Münster ist ja auch so eine Stadt. Ist es nicht so, dass auch in Münster der alte Markt zuerst zerstört war im Zweiten Weltkrieg und dann doch erst ein Wiederaufbau in der alten Form gemacht worden ist? Würde man das heute auch noch so machen oder ist das etwas, das der Zeit geschuldet ist?
Also Münster gehört ja nicht zum Welterbe und wir haben bei dem Thema Wiederaufbau sicherlich unterschiedliche Trends. Auch das Humboldt-Forum in Berlin, da gibt es ja viele Beispiele, wie man es angeht, ob man es angeht überhaupt. Das wird immer eine interessante Diskussion bleiben. Aber wie gesagt, im Welterbebereich ist das absolut die Ausnahme, mit der man aber sehr, sehr ehrlich umgeht.
Das ist sehr, sehr, sehr spannend. Abschließend würde ich noch die Frage stellen, wenn sich eine österreichische Stadt, zum Beispiel Klagenfurt oder auch eine andere Stadt, Bregenz oder so, auf diesen Weg machen wollte, würde, was würden Sie raten, was ist der erste Schritt?
Der erste Schritt ist erstmal eine ehrliche Analyse dessen, was vor Ort vorhanden ist. Ist dieser außergewöhnliche universelle Wert da Und hat man die Zeit, die Ressourcen, dieses Ziel zu verfolgen? Weil wir reden hier nicht von 1-2 Jahren, bis man den Welterbetitel hat. Wenn alles vorliegt, das kann schon mal 10 bis 15 Jahre dauern. Den langen Atem sollte man haben. Und was ich auch empfehlen würde, ist ein Blick auf die anderen Konventionen und Programme der UNESCO, weil es gibt ja nicht nur Welterbe, wir haben das immaterielle Kulturerbe, da geht es um das Wissen, um das Können der Menschen, um Traditionen rund um Natur, Kunst, Kultur. Das ist was, was ja auch nicht ohne ist, das muss auch dokumentiert werden und vor allem, ich brauche noch eine Gruppe, die das Ganze ausübt und weiterträgt. Ich habe das Weltdokumentenerbe, da geht es um bedeutsame Dokumente aus der Vergangenheit, die so wichtig sind, dass sie meistens irgendwo im Tresor verwahrt sind, die aber in diesem Rahmen dann digitalisiert werden, damit sie der gesamten Menschheit zur Verfügung stehen, zum Beispiel Beethovens 9. zählt dazu. Was haben wir noch? Wir haben Biosphärenreservate der UNESCO, Geoparks, auch das nicht Welterbe, das sind nochmal andere Programme. Und was vielleicht auch gerade touristisch interessant sein könnte, ist das Creative Cities Netzwerk. Da ist ja Graz dabei als City of Design. Und in Graz gerade, finde ich, ist dieser UNESCO-Titel viel auffälliger, viel deutlicher im öffentlichen Raum kommuniziert als der Welterbetitel. Zumindest war das meine Erfahrung, als ich in Graz vor einiger Zeit war.
Das stimmt, also das fällt tatsächlich auf in Graz. Zusammenfassend, vielleicht abschließend, es gibt durchaus die Chance, sich auf den Weg zu machen, Welterbe zu werden und zu sein. Es ist eine aufwendige Angelegenheit. Es gibt aber auch noch viele andere Programme, die angeboten werden, denen man sich anschließen kann. Hauptsächlich ist es aber eine Vernetzungsplattform, sich auszutauschen, auch mit Kollegen, also mit internationalen Kollegen. Und es gibt natürlich einige Möglichkeiten, auch die Bevölkerung mit einzubinden. Also man kann quasi den Kollegen in Österreich nur den Tipp geben, es zu versuchen, in allen Bereichen es zu versuchen. Frau Albert, wollen Sie uns noch was mit auf den Weg geben, uns österreichischen Kolleginnen und Kollegen im Stadtmarketing und im Tourismus?
Ich finde das ganz großartig, dass hier in Klagenfurt das Stadtmarketing sich auch so einsetzt für die Erhaltung der historischen Bausubstanz. Das ist nicht überall so. Und ich denke, das ist ein ganz schönes Zeichen. Und Sie haben gerade das Thema Bürgerbeteiligung erwähnt. Ich denke, das ist auf jeden Fall ein Erfolgsrezept. Wenn ich welchen Titel auch immer anstrebe, sollte das nicht im Alleingang passieren, sondern das sollte in Absprache mit der Bürgerschaft begleitet von Informationsveranstaltungen, von Diskussionen passieren, damit die Leute auch wissen, worauf sie sich einlassen. Gerade jetzt beim Welterbe, wir haben es ja eingangs davon gehabt, dass die Leute nicht Angst haben, oh, jetzt darf ich überhaupt nichts mehr machen, jetzt kommt da die große Verbotskeule, sondern dass die Leute wissen, was es denn letzten Endes bedeutet, wenn man Erfolg hat.
Das war ein sehr nettes Schlusswort. Vielen Dank. Danke, dass wir dieses Gespräch führen durften. Danke, dass Sie bei uns in Klagenfurt waren und ich wünsche Ihnen alles Gute. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, war mir eine Freude.